Wer hat dich damals aufs Fahrrad gesetzt? Wer war das?
Nach einer gewissen Zeit hat der Arzt dann gesagt, naja, was das Beste eigentlich wäre, fahr doch mal Fahrrad. Fahrradfahren ist gut. Robert, herzlich willkommen. Hier hast du ein Mikro. Ich sage, nee, ich wollte eigentlich nur mal gucken. Eurosport-Sprecher bei der Tour de France werden, das war unvorstellbar und ganz weit weg.
Nimm uns doch nochmal in das Jahr 2005 mit. Wie waren da deine Erfahrungen mit dem Team T-Mobile?
Mein Herz schlug immer irgendwie auch für die Bahn, also heute noch. Jetzt ziehst du dir das letzte Mal deine Rennschuhe an, war 6 Tage in Kopenhagen, war super emotional. In der Nachwuchsarbeit passiert halt viel zu wenig. Eine Attacke gefahren, wollte halt unbedingt in die Spitzengruppe, kommt Jensi an, ey Robert, wenn du attackieren gehst, dann ziehst du gefälligst die Regenjacke aus.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bikers Paradise, heute die Folge 157 und mit unserem zweiten Teil von und mit Robert Bengsch von Eurosport.
Der erste Teil war schon sehr cool, so viel Insights und so, und jetzt geht's weiter.
Ja, und zwar nicht mit dem größten Radrennen der Welt. Natürlich kommt die Tour de France auch hier und da mal ein bisschen zu Wort. Aber wir wollen natürlich auch über Robert Bengsch sprechen, der selber aktiver Radsportler war, ganz viele Erfolge auf der Radbahn eingefahren hat. Und vor allem sein Weg zum Moderatorenjob ist auch höchst interessant.
Und ich find's wirklich immer total spannend, so eine Biografien einfach mal kennenzulernen. Und zu erleben, wie Menschen sich entwickeln und warum.
Und wie viele Zufälle manchmal auch so dazukommen und dass eben das Leben nicht geplant sein kann.
Unser Gast im Paradise.
Robert, wie ist es eigentlich gekommen, dass du während deiner aktiven Radsportkarriere schon angefangen hast, Radrennen zu kommentieren?
Ganz lustige Geschichte. Also, ich bin 2012 meine letzte Saison gefahren und hatte bei einem kleineren Berliner Rennen, Kopfsteinpflasterrennen, früher gab es ja noch ganz viele Rennen, auch ganz viele Kopfsteinpflasterrennen, defekt, Hinterradschaden, und hatte kein Ersatzlaufrad irgendwie griffbereit. Und ich hatte immer schon so ein bisschen, ja, im Training irgendwie so eine Rennsituation auf dem Fahrrad kommentiert, moderiert, irgendwie hatte dabei immer Spaß. Und gehe zum Streckensprecher und sage, Mensch, mein Name ist Robert Bengsch, der kannte mich natürlich irgendwie, ne, vom Rennen. Und könnte ich ihn mal über die Schulter gucken? Wolfgang Schmidt war das damals. Und er sagt, Robert, herzlich willkommen, hier hast du ein Mikro. Ich sage, nee, ich wollte eigentlich nur mal gucken. Ja, hier hast du ein Mikro, komm, wir machen das beide. Ich sage, ist ja geil. Und so habe ich mein erstes Rennen quasi moderiert. Und da stehen irgendwie drei andere Veranstalter Berliner Rennen an der Strecke und sagen während des Rennens noch, Robert, nächstes Jahr bei mir. Und ich gucke so, wie verfassen. Weil die wussten natürlich, dass ich auch aufhöre. Also es war mein letztes Jahr, war auch bekannt, war auch geplant. Naja, und dann waren es zum Anfang eher kleinere regionale Berliner Rennen, Berliner Brandenburger Rennen. Und wenn ich da einmal war, haben die Leute irgendwie gesagt, aber du kommst nächstes Jahr wieder, ne? Ich sage, ja, können wir machen. Und so hat sich das irgendwie ganz automatisch irgendwie ergeben. Ist ja immer cool, wenn irgendwie so eine Sache gesund wächst. Und also ich bin jetzt nicht irgendwie mit dem Fokus in meiner Karriere noch reingegangen, naja, du willst ja unbedingt mal Eurosportsprecher bei der Tour de France werden. Das war unvorstellbar und ganz weit weg. Und so hat sich eins zum anderen ergeben. Und dann habe ich Carsten Miegels kennengelernt als Moderator. Und damals war es so, Carsten hatte die Bahn-Europameisterschaft 2015 vor der Brust und sagte zu mir so, Mensch, kommst ja von der Bahn und hast ja da ein paar Erfolge gesammelt und kennst dich ja ganz gut aus, willst du mich nicht unterstützen? So, und dann habe ich natürlich mit ganz großen Augen meinen lieben Kollegen Carsten Miegels angeguckt und habe gesagt, na klar, logisch. Und so hat sich das dann mit Eurosport entwickelt, also erst Bahn und dann ist es immer mehr Straße geworden. Und ja, jetzt habe ich die unglaubliche Chance und ich habe da ganz viel Spaß dran, die Tour de France zu kommentieren für Eurosport mit den Kollegen. Also jetzt ja gerade momentan mit Rolf Aldag an der Seite, das ist mega geil. Rolf bringt auch so viel Input mit rein, mit Carsten. Dann mit unserer lieben Birgit Hasselbusch, die ja für Landleute Kultur verantwortlich ist, die ja jede Ecke, jede Kirche kennt. Ja, und so hat sich das ergeben und deswegen ist es ganz schön viel geworden. Es macht unglaublich viel Spaß. hoffentlich merkt man das auch.
Ja, voll, total.
Am Bildschirm, weil ich ja eher so, ich habe ja so ein bisschen eine Expertenrolle. Ne? Ich bin ja jetzt nicht der Moderator wie Carsten, der schreit, yay, und zieh den Lauf, sondern bin ja so ein bisschen in meiner Rolle, also in der Analyse, Expertise, und da fühle ich mich halt auch extrem wohl. Also das ist so irgendwie genau das, was ich mir vorgestellt habe.
Und generell, wie bist du zum schönsten Sport überhaupt gekommen? Wer hat dich damals aufs Fahrrad gesetzt? Wer war das?
Auch lustige Geschichte, wie es der Zufall manchmal so will. Ich habe mir im Schulsport mit 10 Jahren die Kreuzbänder gerissen.
Ach, du
also
großer Gott.
Beide. Also vordere, hintere, oben, unten. Also eigentlich war alles weg. Und mit 10 war es halt echt nicht so cool. Der Arzt dann irgendwie auch gesagt, ja, mit dem Laufen wird schwierig und so. Wir haben damals auch nicht operiert. Das war 1995, 94. Nach einer gewissen Zeit hat der Arzt dann gesagt, naja, was das Beste eigentlich wäre, fahr doch mal Fahrrad. Also Fahrradfahren ist gut. Und dann habe ich mich relativ selbstbewusst bei meinem ersten Verein, Frankfurter Radsportclub 90, angemeldet. Bin da auf einen tollen Trainer getroffen. Also erst auf meine erste Trainerin, Frau Lademann, dann aber Eddie Lauke. Auch bei der Friedensfahrt dabei gewesen, war lange mein Trainer. Und dann, ja, ich weiß nicht, es kam auch wieder eins zum anderen. Ich bin in meinem ersten Rennen 11. geworden und dann dachte ich so, ja gut, ich höre auf wieder mit Radsport, das bringt ja nichts hier. Und dann hat mir mein Trainer erstmal gesagt, ja, beim ersten Rennen 11. zu werden, damals war es auch noch anders. Also da standen irgendwie in der Klasse U15 oder U13 standen da 100 Kinder am Start. Heute, wenn man Glück hat, sind es 5, ja. So, und von 100 da 11. zu werden, sagt er, ist richtig gut, wir machen jetzt weiter. Na, haben wir weitergemacht und dann kam eins zum anderen und war für mich eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit auch. Ich habe alle Kontinente der Erde gesehen, war bei den Juniorenweltmeisterschaften dann 2-mal dabei. Also es gibt ja mal 2 Jahre und auch mit der weiteren Entwicklung. Also ich kann da sehr, sehr happy zurückblicken und bin aber, wie gesagt, durch einen Zufall da zum Radsport gekommen.
Bei mir war das in der Jugend so, beim RSV Osterweddingen. Eigentlich sind alle, die gut waren, dann irgendwann nach Cottbus gegangen, an die Sportschule. Und wie war dann dein Weg so als Jugendlicher?
Also für mich war klar, dass ich weiß gar nicht, warum ich so vernünftig damals war, also das Abi zu machen. Also soweit ich mich erinnern kann, also wirklich auch jetzt nicht irgendwie wegen der Mama oder wegen dem Papa so, du musst Abi machen, sondern wollte ich wirklich auf der Sportschule in Frankfurt-Oder, hatte perfekte Voraussetzungen. Also war Stützpunkt, war Bundesstützpunkt, ich war im Kader, Sportschule, also die Kombination war schon ziemlich genial. Für mich stand dann aber fest, nach dem Abi wechselst du, weil du dann in Frankfurt-Oder, die haben eine tolle Ausbildung, Nachwuchsausbildung gehabt, aber danach der Step ist halt nicht da gewesen und dann muss es halt weitergehen. Das war für mich immer klar. Dann hatte ich zum Glück auch Leute, die mich gefördert haben, die mich beraten haben. Lothar Hafemann war einer derjenigen, der mich die ganze, also seitdem ich wirklich 10 war, bis 29 dann begleitet hat. Und dann standen 3 Orte zur Auswahl. Berlin, Erfurt und Cottbus. Und die Entscheidung war jetzt auch nicht einfach, kann ich mich erinnern. Ich habe mich für Berlin entschieden. Und habe mich da auch sehr wohl gefühlt, auch Berlin mit dem Velodrom, mit der Bahnstützpunkt. Und deswegen war die Entscheidung Berlin. Und dann bin ich quasi einen Tag nach meinem Abi, habe ich mein Auto genommen, meine 3 Sachen und bin an dem nächsten Tag umgezogen.
Und wann warst du das erste Mal auf der Radbahn?
Ja, früh, auch mit 10, also gleich zum Beginn. Und früher in Frankfurt-Oder war die Bahn noch anders, als sie heute ist. Jetzt ist sie ja 250 Meter und relativ flach. Damals war sie 2,85 und sehr steil. Es war schon eine Herausforderung, aber ich war mit 10, 11 Jahren auf der Bahn, ja.
Und wusstest du denn sofort, ey, das ist mein Ding, ich habe da so richtig Bock drauf, Herzchen in den Augen, wenn ich so eine Radbahn sehe? Oder war das erstmal mehr Respekt und alles neu?
Also es war schon eine unglaubliche Herausforderung, in diese Steilkurve hineinzufahren. Ich habe das aber relativ früh geschafft und mein Herz schlug immer irgendwie auch für die Bahn, also heute noch. Weil Bahnfahren ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Also auch wenn ich es jetzt kommentiere, weil da so unglaublich viele Faktoren mit reinspielen. Und na klar, man stellt sich dann schon irgendwann die Frage, später dann, also nicht mit 10 und mit 15, aber vielleicht mit 20 oder mit 25, wo geht die Reise hin und wo kann man halt auch Geld verdienen? Und das Geld kann man nur auf der Straße verdienen. Also wir wurden damals gut unterstützt. Ich war in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Ohne die würde es gar nicht gehen. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte auch einen Fuß auf die Straße bringen und Straßenfahrer werden, das habe ich ja probiert. Ich war Testfahrer bei T-Mobile, habe da auch gute Leistungen gebracht. Hat dann nicht ganz geklappt für den Vertrag, aber wenn du jetzt den Schritt nochmal machen willst, und den wollen ja viele Nachwuchssportler machen, auch verständlich, dann ist irgendwann der Wechsel, und die Überlegung war bei mir natürlich auch.
Was war denn zu deiner aktiven Zeit deine liebste Disziplin auf der Bahn? Madison oder Mannschaftsverfolgung, da warst du ja mit Robert Bartko und Henning Bommel zum Beispiel unterwegs. In beiden bist du auch deutscher Meister geworden. Hast du da so einen Favoriten?
Ja, gute Recherche auf jeden Fall erstmal. Also einer bin ich sehr gerne gefahren, Mannschaft bin ich gerne gefahren. Madison vielleicht noch mal ein bisschen lieber, mit Marcel Keils ja lange unterwegs gewesen. Madison war schon cool, muss man sagen.
Ja. Jetzt nimm uns doch nochmal in das Jahr 2005 mit. Wie waren da deine Erfahrungen mit dem Team T-Mobile?
Ja, unglaublich waren die. Ich bin die Dänemark-Rundfahrt gefahren und auch da hat mir wieder so ein bisschen das Bewusstsein gefehlt. Ich war da gut, aber habe jetzt keine Etappe gewonnen. Aber jetzt so im Nachhinein, naja, die Jungs, also Jensi zum Beispiel, die sind halt von der Dänemark-Rundfahrt, war immer im August, muss ich dazu sagen. Und die Jungs sind von der Tour de France gekommen. Das heißt, die hatten so ein unglaubliches Standgas. Die sind einfach 50 gefahren, ohne dass es sie interessiert hat. Ne? Und 50 fahren ist jetzt nicht so einfach über einen längeren Streckenraum. Das war natürlich für mich als junger Sportler eine unglaubliche Erfahrung. Ivan Basso, Jens Vogt, dann mit Jan Ulrich Nürnberger Altstadt gefahren. Das war Wahnsinn. Ne? Und klar, ich hatte mir schon auf, Profi zu werden, hat am Ende nicht ganz geklappt. Am Ende ja, weiß man nicht, wofür es dann gut ist. Hab dann noch tolle Jahre gehabt, auch als Bahnsportler. Von daher ja, war alles cool gewesen. Aber die Erfahrung an sich war unglaublich, werde ich nie vergessen.
Was hat das dann mit deinem Kopf so gemacht, dann doch kein Profi zu werden? War da erstmal die Enttäuschung groß oder hat das so den Weg frei gemacht, um auf der Bahn dann so richtig Gas zu geben?
Na, die Enttäuschung war groß. Na klar. Also, wenn ich das anders sagen würde, würde ich lügen. Jeder will Radprofi werden. Dann damals im T-Mobile-Team war natürlich eine Riesenchance. Waren ein paar Faktoren, die dann ein bisschen gegen mich gespielt haben. Aber so ist es manchmal im Leben. Alles cool, alles gut. Und ich bin dann nochmal auf der Straße ein sehr starkes Jahr, 3 Jahre später gefahren. So aus dem Nichts. Hab da auch nochmal schwere Rennen gewonnen. Gut gefahren. Aber dann warst du da halt auch wieder ein Stück weit zu alt gewesen. Hab Erfolge auf der Bahn dann geholt mit Marcel, deutsche Meistertitel. Von daher, manchmal ist es, wie es ist. Und von daher, ja, alles gut.
Und warum hast du dich dafür entschieden, deine aktive Zeit im Radsport 2013 zu beenden?
Naja, es gibt ja noch viel, viel mehr im Leben außer Radsport. Dachte ich zumindest früher. Nee. Nein, ganz ehrlich, also wie gesagt, 2005 irgendwie den Sprung nicht geschafft zu den Profis, dann eine erfolgreiche Zeit auch noch gehabt, dann war ich aber 28, genau, und dann ja, muss man halt schon überlegen, wo geht's noch hin, wo kann's noch hingehen, und mit 28 unterschreibst du in der Regel keinen Profivertrag mehr. Es gab einen Trainerwechsel in der Nationalmannschaft, Bahn, werde ich nie vergessen, Sven Meyer ist gekommen. Sven Meyer, für mich ein unglaublicher Typ, einer der besten Trainer, ist jetzt Wissenschaftler bei German Cycling, der gesagt hat, du Robert, pass auf, ich mag dich als Jungen, aber mit dir geht's nicht weiter in der Nationalmannschaft, weil du zu alt bist. Also auch so formuliert. Ich mache mit allen weiter, die nur noch maximal 23 Jahre alt sind oder 22. Ist eine krasse Entscheidung für mich gewesen, aber ich fand es halt unglaublich ehrlich. Ich habe mit Sven heute ein tolles Verhältnis. Also wenn wir uns sehen, wir schreiben oft. Er gibt mir manchmal auch krasse Infos, weil er wirklich ein Experte ist. Man wusste, woran man ist. Und dann muss man natürlich gucken, wie geht die Reise jetzt weiter. Und nur als Kontinentalfahrer zu leben, war früher nicht möglich, ist heute nicht möglich. Und dann war die Entscheidung klar, was Neues zu machen. Hab dann ein BWL-Studium angefangen und hab dann quasi noch mal eine andere Ecke eingeschlagen. Dann kam die Moderation obendrauf. Und von daher war das auch mit 29. Viele haben gesagt, na, hättest du noch 5 Jahre fahren können. Ja, hätte ich. Wäre dann vielleicht noch 3-mal deutscher Meister geworden, aber hätte mir davon nichts mehr kaufen können. Und von daher war es für mich der große Vorteil, ich habe mein Ende geplant und das ist halt immer schön. Also zu wissen, jetzt ziehst du dir das letzte Mal deine Rennschuhe an, war 6 Tage in Kopenhagen, war super emotional. Und einfach den Cut dann zu machen, auch von einer, weil es sieht halt immer so einfach alles aus, aber du musst natürlich trainieren und du verlierst ganz viel Schweiß, hast ganz viel Schmerzen. Und wenn du weißt, es ist jetzt nur noch ein Jahr oder ein halbes Jahr, dann trainierst du nochmal ganz anders, weil du weißt, danach ist halt vorbei. Und da war ich super motiviert in dieser Phase nochmal. Ich bin halt einen guten Winter auch nochmal gefahren mit Bremen, Berlin, Kopenhagen. Und von daher war es eigentlich dann der perfekte Abschied für mich.
Mhm. Am Anfang der ersten Folge hast du ja gesagt, dass du gerade in München bist, im Studio von Eurosport. Aber du musst ja nicht immer in München im Studio sein. Hast du dir auch zu Hause selber ein Tonstudio eingerichtet, wo du dich ja zu den Übertragungen dazuschalten kannst, um zu kommentieren?
Genau, einige Sendungen kommentieren wir auch aus dem Homestudio aus Berlin. Genau, und das ist eine ganz coole Möglichkeit.
Früher waren ja die Kommentatoren, zum Beispiel deine Kollegen Carsten Miegels oder Jean-Claude Leclerc, sogar in Frankreich unterwegs und haben dort vor Ort kommentiert und mussten immer von Tour-Etappe zu Tour-Etappe fahren. Ihr seid jetzt in München, da im Eurosport-Studio. Trauerst du so dieser Zeit so ein bisschen hinterher, dass du das jetzt gerade nicht erleben kannst, der Tour hinterher zu fahren?
Das ist ein schönes Thema, weil ich jetzt auch im Vorfeld ganz viel gehört habe. Es kritisieren auch viele, dass wir nicht vor Ort sind, und da habe ich komplett eine andere Meinung. Also es ist bestimmt mega cool, alles vor Ort zu sehen. Aber auch was Carsten erzählt, was Jean-Claude erzählt, wenn du eine Etappe komplett live überträgst, davor eine halbe Stunde neutral, danach eine halbe Stunde Berichterstattung, dann der Transfer von A nach B. Also Jensi hat auch, wir haben vorgestern Abend mit Jensi Kontakt gehabt. Der war irgendwie bis 22 Uhr im Bus noch unterwegs gewesen. Das heißt, ich glaube, dass du gar nicht so die Vorbereitung machen kannst, wie ich sie jetzt mache. Ich sitze jeden Tag 2 Stunden und bereite mich vor auf eine Sendung. Also telefoniere mit den Leuten, simse mit den Rennfahrern, die im Peloton sitzen. Also wo ist dann der Mehrwert für mich als Kommentator? Wenn du in der Lobby sitzt, dann kommen die Rennfahrer ins Hotel, da will keiner mehr mit Robert Banks sprechen. Also weil die wollen ins Zimmer, die wollen massiert werden, die wollen essen. Das heißt, bei kleineren Rennen vor Ort sein ist cool, glaube ich. Aber bei der Tour de France hast du ganz viel Reisestress. Was ich gehört habe, ich war ja selber noch nicht vor Ort. Ich bin so mega happy, dass wir hier in München stationiert sind. Vielleicht, wenn ich nicht kommentiere, gerne zur Tour, aber ich glaube, das in Kombination ist schon heftig, und ich bin wirklich so richtig froh, wie es jetzt ist.
Was passiert denn nach einer Tour-Etappe bei Eurosport? Wenn das Rennen vorbei ist, müsst ihr ja trotzdem noch weiterarbeiten. Stichworte Veloclub und YouTube-Highlights.
Naja, also es ist eigentlich ganz cool. Holger Speckhahn, unser Moderator für den Veloclub, der schaut natürlich die Sendung und bereitet dann seine Sendung vor, währenddessen wir im Live-Kommentar sitzen. Und dann treffen wir uns quasi nach dem Rennen im Veloclub und stellt uns dann halt die Fragen, beziehungsweise wir arbeiten den Tag in 30 Minuten noch einmal auf. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann gebrieft werden, dann kommt die Frage, und die Frage ist natürlich alles dann auf Zuruf, weil wir natürlich den ganzen Tag erlebt haben, ne? Und deswegen Holger fast quasi ganz cool, wie ich finde, wenn man halt nicht den ganzen Tag 5 Stunden Zeit hat, so ein Rennen zu gucken. Den Tag fassen wir halt in einer halben Stunde zusammen und picken halt uns genau die Sachen raus, die spannend waren, die emotional waren, die spektakulär waren. Und deswegen ist es eigentlich, finde ich, ein ganz cooles Format auch nochmal hinten drauf. Und die YouTube-Highlights, ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Das sind immer so 7-8 Minuten kompakt zusammengefasst, die entweder Carsten Miegels oder ich einsprechen. Und auch da, wenn du den ganzen Tag gesehen hast, dann ist da jetzt nicht so super viel Vorbereitung, sondern dann sprichst du die ein. Na klar, du verhaspelst dich auch nochmal, fängst auch nochmal von vorne an. Aber im Endeffekt hast du eigentlich alle Informationen, weil die Vorbereitung natürlich viel früher losging, also 2 Stunden vor der Sendung. Und du machst dir da natürlich auch mal Stichpunkte so, dass du nicht alles vergisst und dass du da alles mit drin hast, was irgendwie wichtig oder aus deiner Sicht wichtig ist. Aber ansonsten macht mir das unglaublich viel Spaß.
Du hast ja schon erzählt, wie du Jens Vogt kennengelernt hast bei einem Radrennen.
Darf ich da kurz noch eine Ergänzung zu machen?
Ja, gerne.
Also ich, 2005, wie alt war ich da? 22. Und Jensi, dementsprechend ja ein bisschen älter, denn Jensi kam von der Tour Dänemark-Rundfahrt 5 Tage. Es hat jeden Tag geregnet, jeden Tag von Kilometer 0 bis Kilometer 180. Ja, was machst du? Fährst mit einer Regenjacke los, ja? Also so eine die lag an, hauteng. Also da war jetzt nicht irgendwie, dass die geflattert hat, also hauteng, alles cool, um dich halt ein bisschen zu schützen über 5 Stunden Regen. Und dann habe ich eine Attacke gefahren vorne, ne? Wollte halt unbedingt in die Spitzengruppe. Kommt Jensi ein: Ey, Robert, wenn du attackieren gehst, dann ziehst du gefälligst die Regenjacke und die Regenweste aus. Ich guck ihn so ein, ist okay, mach ich jetzt mal.
Hat er dir noch einen Grund danach genannt?
Man attackiert nicht mit Regenweste. Wenn man attackieren geht, dann zieht man alles aus.
Das schreibt die Etikette vor.
Ja, im Radsport gibt es halt Regeln, ne?
Genau.
Genau. Und wie war das mit Rolf Alltag? Hast du den dann das erste Mal im Eurosportstudio kennengelernt oder kanntet ihr euch auch schon vorher irgendwie?
Rolf hat 2005 seine Karriere beendet und ich war bei 2005 Ende des Jahres Testfahrer quasi bei T-Mobile. Wir haben uns also ganz knapp verpasst. Rolf hat dann aufgehört, ist ja dann sportlicher Leiter auch damals bei Columbia, bei Bahrain Victorious gewesen. Das heißt, unsere Wege haben sich nicht mehr getroffen, genau, sondern erst hier. Vorher nicht mehr, genau. Ich habe Rolf dann quasi erst als Kommentator, Kollegen persönlich kennengelernt. Aber davor, ja, also Rolf ist für mich derjenige, der natürlich am tiefsten dabei ist, der unglaublich viel Wissen hat. Und aber persönlich erst tatsächlich als Kommentator, ja.
Jan Ullrich ist ja auch mal ab und zu im Veloclub. Wie ist er gerade so drauf? Man hat ja das Gefühl, dass er sich wieder gefunden hat und wieder ein glücklicher Mensch ist.
Genau, ich habe mit Jan auch ein bisschen gesprochen bei der Deutschen Meisterschaft. Auch er war vor Ort. Und ich habe auch das Gefühl, dass er wieder seinen Weg gefunden hat, dass er auch im Radsport wieder angekommen ist. Die Leute mögen ihn nach wie vor. Ich finde ihn auf der persönlichen Art unglaublich toll, weil er so super bescheiden, so super bodenständig ist. Mal ganz lustig, dann waren wir letztens essen und dann setzen wir uns hin, Tisch irgendwie reserviert und dann merkst du schon, wie die am Nachbartisch alle so nervös werden, ihre Handys nehmen und nur so rüber gucken, weil sie halt wissen, wer da sitzt irgendwie auf so viele Jahre danach, nach der Tour de France. Für mich ist er halt ein absolutes Idol nach wie vor und ich mag so hinter den Kulissen, hinter der Kamera seine Art, weil die so unglaublich menschlich, so unglaublich bescheiden auch ist. Ne? Also kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und mich freut es, dass er auch da aus seinem Tief rausgekommen ist, dass er wieder bei uns in dieser großen Radsportfamilie, sage ich immer wieder, dass er wieder dabei ist. Und ich hoffe, dass er da weiter seinen Weg macht. Er hat mit Rick Zabel einen super Podcast, wie ich finde, eine tolle Kombination. Und wird da gefragt, wird da gebucht. Ich habe es ja auch gesehen, also auch so an der Strecke, wie viele Leute Autogramme von ihm noch wollen, wie sehr er immer noch beliebt ist, so viele Jahre später. Und deswegen finde ich es cool.
Nächste Berühmtheit im Bunde ist Didi Senf, der Tourteufel, der berühmte Tourteufel. Bei den Übertragungen scheint das so, als ob du so eine kleine Standleitung zu ihm hast. Was war denn da in Barcelona beim Tourstart eigentlich los? Ich habe dann bei Instagram ein Bild gesehen, wo ja eine Scheibe eingeschlagen wurde von seinem Auto und dann stand darunter, dass auch die Zahnbürste sogar geklaut wurde. Was ist denn da passiert? Hast du da einen Einblick?
Didi kenne ich natürlich auch schon ein paar Jahre. Didi ist natürlich auch bei den Veranstaltungen vor Ort. Also ich kommentiere, moderiere auch die Deutsche Meisterschaft, Frankfurter Kreisel in Frankfurt-Oder. Ist Didi halt auch immer ein gern gesehener Gast, ein Publikumsliebling. Wir kennen uns, wie gesagt, schon ein paar Jahre. Ja, da wurde eingebrochen. Er ist gerade Botschafter von einem Förderverein und hat dort einen Bus zur Verfügung gestellt bekommen. War auch bei der Gründung mit dabei gewesen. Tolles Projekt. Kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Und ja, da wurde eingebrochen. Didi hatte uns dann angefunkt, hoffentlich, der Bus wurde, glaube ich, repariert wieder, dass er dann weiterfahren kann. Ja, und Didi nicht bei der Tour zu erleben, da fehlt natürlich ganz viel.
Und bei diesem Förderverein, kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was da dahinter steht, welche Leute sind so dabei und was ist vor allem das Ziel und die Message?
Die Message ist, dass man Mitglied werden kann in diesem Förderverein. Ich schaue gerade auch nochmal nach. Da kann man 24 Euro Mitglied im Jahr werden, kriegt auch ein Begrüßungsgeschenk und dort wird der Radsportnachwuchs gefördert. Also Einzelsportler, Vereine, auch Scouts, die in die Schulen hineingehen, die den Radsport wirklich attraktiv machen, die also auch Kinder zum Radsport kriegen und deswegen ja ein ganz wichtiges, cooles Projekt, wie ich finde, kann man sich auf jeden Fall gerne mal angucken. Heißt ngiy.pro.
Das ist ja ein sehr einfacher Name.
Ja. Schöner Titel. Du warst ja vor kurzem auch bei der Deutschen Straßenmeisterschaft arbeiten. Wie war das Wochenende?
Heiß, wa?
Heiß. Also auch mit meinem Kollegen Carsten Miegels. Also wenn ich mit Carsten zusammen kommentiere, dann ist es immer für mich wie ein Geschenk. Weil du weißt immer, er ist immer top vorbereitet. Er kennt sich super gut aus. Er hat unglaublich viel Erfahrung. Und deswegen kann ich da immer meine Rolle spielen. und Carsten in der Zusammenarbeit. Und das hat mega gut geklappt. Also ich hatte da 3 angenehme Arbeitstage, sehr heiße, aber sehr angenehm. Für mich war es auch schön zu sehen, die Sportler, die dann auch bei der Tour fahren. Also Georg Steinhauser, Georg Zimmermann, Nico Denz war mit dabei gewesen. Oder auch der deutsche Meister Felix Engelhardt. Das heißt, da auch noch mal so ein bisschen dichter auch ranzukommen, mit den Sportlern persönlich zu sprechen. Nils war zum Beispiel da, war bester Bergfahrer, stand kurz vor dem Meistertitel. Der wollte so unglaublich nach dem Zeitfahren auch den Straßentitel gewinnen. Und es ist auch wichtig, also ich versuche auch so viel wie möglich Veranstaltungen an der Strecke zu machen. Aufgrund der Eurosportplanung ist es ein bisschen schwieriger geworden in den letzten Jahren, weil ich weniger Zeit habe. Aber der persönliche Kontakt mit den Sportlern, mit den Sportlerinnen ist halt unglaublich wichtig und deswegen versuche ich und deswegen war die deutsche Meisterschaft auch wirklich wertvoll.
Gib uns mal so einen kleinen Einblick in diese Schwierigkeiten, die es irgendwie jedes Jahr aufs Neue gibt, die deutschen Meisterschaften auszutragen. Ich kann mich daran erinnern, als ich auf dem Sachsenring war, war das auch so kurz vor knapp, dass das überhaupt stattfindet. Und das ist ja schon irgendwie krass, wenn es dann eine deutsche, also eine Landesmeisterschaft nicht geben würde. Das wäre doch unglaublich, oder?
Ja, und ich glaube, wir standen einige Jahre kurz davor, dass das wirklich so kommen wird. Dann gibt's Radsportverrückte, im positiven Sinne gemeint, wie die Sausers, die das 2 Jahre auf die Beine gestellt haben. Jörg Werner jetzt als Veranstalter, der ganz viel Herzblut mitbringt, der eine große Mannschaft im Hintergrund hatte, ehrenamtlich die Helfer und Helferinnen, die dafür verantwortlich waren. Und tatsächlich ist es super schwer. Also im letzten Jahr auch mit Andreas Merkel einen tollen Veranstalter gehabt, aber eben auch, wie sage ich es, viele Probleme. Ne? Und Sicherheitskonzept ist ein großes Thema, Streckenabsperrung, die Politik muss mitmachen, war an der einen oder anderen Stelle auch nicht immer gegeben. Und deswegen wird es sicherlich nicht einfacher. Und ich hoffe, dass wir jedes Jahr eine deutsche Meisterschaft sehen. Aber ich habe es ja auch gemerkt, also was alles dahinter steckt, so ein Ding wirklich zu veranstalten, also 3 Tage Zeitfahren, Straßenrennen, machst du halt nicht in einer Woche. Du brauchst die ganze Manpower und da fehlt es halt auch an den einen oder anderen Stellen, muss man halt auch so sagen. Denn die Behörden, die Genehmigungskonzepte, all das kommt dann alles zusammen.
Jetzt ist es generell in Deutschland ja so, dass alle Rennen schwer haben und immer wieder auch Rennen vor dem Ausstehen. Wie schätzen du die Radsportsituation in Deutschland ein insgesamt?
Ja, schwierig. Ich habe heute früh noch mit Maximilian Levy beispielsweise gesprochen. Das ist der Bundestrainer der Klasse U19. Gerade finden ja auch die Europameisterschaften in Cottbus statt, U19, U23, also auch gerade der Nachwuchs. Der sagt auch, es ist halt immer schwerer, auch Nachwuchs zu gewinnen. Also wenn wir jetzt ganz unten jetzt mal anfangen, ne? Also erstmal brauchst du ja Kinder, Mädchen und Jungs, die bereit sind, Fahrrad fahren zu wollen. Also Straße, Bahn, ganz egal, die bereit sind, Sport zu machen, die bereit sind, sich zu messen. Ja, und auch wenn ich an der Strecke bin, die Felder sind einfach viel, viel kleiner geworden. Die Veranstaltungen sind weniger geworden. Also da sind wir wieder beim gleichen Thema. Ist eine schwierige Entwicklung, sehr, sehr traurig auch. Und das wird morgen auch nicht anders sein. Das heißt, da haben wir, glaube ich, ganz viel Arbeit. Und ich weiß nicht, wann sich das ändern wird und ob sich es überhaupt noch mal ändern wird. Ist auf jeden Fall nicht besser geworden in den letzten Jahren.
Ja, und trotzdem wollen sie alle einen neuen Jan Ulrich haben. Jemanden im gelben Trikot aus Deutschland, einen Florian Lipowitz. Erfolge, gelbe Trikots, Grand Tour Gewinne. Was muss sich denn in der Jugendarbeit ändern, um das überhaupt möglich zu machen? Also du hast das mit den Schulen angesprochen. Ich habe zuletzt zum Beispiel dieses neue Tadej Pogacar Buch gelesen. Und diese Szene oder diese Radsportförderung in Slowenien, wie das eben damals schon war, als er Kind war, dass die Leute in die Schule gegangen sind mit so einem Powermeter und dann haben die dann geguckt, wer kann so und so viel treten, okay. Die laden wir mal ein zum Training. Sowas gibt es ja in Deutschland fast gar nicht.
Ja, doch, gibt es schon. Also ich kenne auch welche, gerade auch beim SC Berlin zum Beispiel, machen tolle Nachwuchsarbeit. Die gehen genau mit Ergometern, mit Rädern auch in die Schule. Aber es muss halt ganz, also nicht nur in einer Stadt, einem Verein gemacht werden, sondern es gibt auch ganz viele in Deutschland, die das machen. Aber es reicht halt am Tagesende auch nicht aus. Und Florian Lipowitz müssen wir nicht uns ankreien in Sachen Nachwuchsarbeit. Ja. Florian Lipowitz ist ein Quereinsteiger, kommt vom Biathlon, dort wurde er ausgewählt, er ist immer Rad gefahren, aber er hat nichts mit Nachwuchsarbeit zu tun bei uns in den Vereinen, bei German Cycling und deshalb können wir eigentlich froh sein, sehr froh sein, dass die Wege da so gekommen sind. Hat auch ein gutes Management, wo er gut jetzt gefördert wird und in der Nachwuchsarbeit passiert halt viel zu wenig und Ehrenamt ist nicht da. Und deswegen ist es schwierig.
Hast du so einen kleinen Blick in die Zukunft für uns noch? Was glaubst du, wo wir als Radsportnation vielleicht in 10 Jahren sind?
Ja, schwierige Frage. Ich glaube nicht ganz oben. Wenn man nach Belgien schaut, wenn man nach Italien schaut, auch Frankreich, Niederlande, dann sind das natürlich die Nationen, die, glaube ich, uns ganz schön viele Schritte voraus sind.
Hm. Ja, das ist wahrscheinlich die traurige Wahrheit. Ja?
Das ist die Realität, ja.
Gut, und mit diesen ermunternden Worten sagen wir Tschüss. Ja, Robert, danke schön für deine Zeit. Das ist absolut großartig. Was machst du jetzt noch kurz, bevor die Etappe losgeht?
Na, ich schaue nochmal bei Rennracker Robby vorbei, dem Buch. Lese da nochmal ein paar Zeilen, stärke mich da nochmal, hole mir nochmal die Motivation für den heutigen Tag und freue mich dann auch auf die nächsten Etappen.
Super, vielen Dank, Robert.
Vielen, vielen Dank.
Danke, danke euch.
Schön war's.
Lebensgeschichten bei Bikers Paradise. Ja, also Robert Bengsch, viel erlebt in seinem Radsportleben, viel erlebt als Kommentator bei Eurosport. Er hat echt was zu erzählen und es ist toll, ihm zuzuhören. Ich mag es auch, bei Eurosport einzuschalten und da die Truppe zu hören. Ich bin ein großer Fan von Eurosport.
Und am schönsten finde ich es immer wieder, und es ist wirklich immer wieder auch die Aussage, Hobby zum Beruf, aber dann auch mit so einer Leidenschaft, die immer noch da ist, die nicht weggeht, wo du es wirklich merkst. Diese permanente Leidenschaft ist Hammer.
Weißt du, worüber wir jetzt gar nicht mehr gesprochen haben? Hm? Ob er jetzt immer noch sportlich Fahrrad fährt? Ob er sich aufs Rennrad schwingt?
Nee, er geht laufen. Nach dem Job.
Genau. Ja gut, das ist ja dann vielleicht so der Notnagel, um fit zu bleiben, wenn man dann eben 3 Wochen im Dauereinsatz irgendwo anders ist.
Ja? Naja, ich glaube, dass er auch viel reist und es ist immer das Gleiche mit den Menschen, die beruflich viel unterwegs sind. Die kriegen irgendwann das Fahrrad nicht mehr mit, sowieso nicht, und steigen dann um aufs Laufen. Aber klar, die Frage steht aus. Fürs nächste Mal.
Ja, das ist wie bei tourenden Bands, ne? Wenn da Leute sportlich sind in der Band, dann nehmen die meistens lieber die Laufschuhe mit, anstatt irgendwie das Fahrrad oder die Rolle damit einzupacken in den Nightliner. Das ist dann halt einfach so. Aber mit Robert würde ich gerne mal eine Runde Fahrrad fahren. Also Robert, wenn du das hörst, können wir gerne mal eine Flughafenrunde drehen oder auf dem Tempelhofer Feld ein bisschen die Beine fallen lassen.
Yes.
Das war's mit unserer aktuellen Folge. Nächste Woche Freitag geht es weiter und da sind wir beide dann in Frankreich. Ich bei der Tour de France, du ein bisschen woanders und du machst ganz andere Sachen, aber du guckst wahrscheinlich nebenbei Tour de France, aber bist zum Fahrradfahren da, ne?
Ja, ganz genau. Aber ich verrate noch nichts.
Das ist doch gut.
Sondern wir machen auf jeden Fall eine Frankreich-Folge und lasst euch überraschen, wie wir aus 2 verschiedenen Orten eines wunderschönen Landes über unsere Erfahrungen und augenblickliche Situationen berichten.
Also dann bis nächste Woche, bis bald.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.